Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die sich genau wie wir abends immer viel zu spät bei dem Gedanken erwischen, oh, die eine Reihe noch. Mein Name ist Marisa Nöldecke und ich bin die Inhaberin und Gründerin hinter maschenfein.de, dem Online-Shop mit dem wohl besten Sortiment an Garnen, Zubehör und allem, was das Strickherz so begehrt. Heute begrüße ich Tanja, die Unternehmerin hinter Ito, dem Hersteller mit den wohl außergewöhnlichsten Garnen hier bei Maschenfein. Ito ist das japanische Wort für Garn oder Faden und Ito steht damit für ein ganz besonderes Sortiment an Garnen aus Japan. Das Gespräch ist unheimlich facettenreich geworden. Wir starten in den 80er Jahren und machen eine Reise durch eine Welt japanischer Textiltradition. Tanja erzählt über ihre Zusammenarbeit mit zahlreichen kleinen Familienunternehmen in Japan, nämlich vielen, vielen kleinen Spinnereien und Färbereien, die alle zusammengenommen das Sortiment hinter Ito ausmachen. Dabei geht es natürlich sehr viel ums Stricken. Da aber Ito gerade das Sortiment um Färbemittel, Stickgarne und Stoffe erweitert, landen wir über das Färben schließlich auch beim Sticken. Und ganz am Ende werdet ihr möglicherweise ganz, ganz dringend die Nähmaschine hervorkramen müssen. Wozu verrate ich euch jetzt noch nicht, aber es wird einfach nicht nur genäht. Wie immer verlinken wir alle Modelle und Garne, über die wir sprechen, in unseren Shownotes. Und auch die von Tanja erwähnten japanischen Bücher verlinken wir so gut es geht, damit ihr sie auch finden könnt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Ja, hallo Tanja.
Hallo Marisa, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben ja schon vor, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Jahren gefühlt über Podcasts geredet und irgendwie jetzt sind wir so weit, dass zumindest wir bei Maschenfein schon ein paar Folgen gemacht haben und du endlich auch dabei bist. Freue ich mich sehr.
Ja, und da habe ich auch dran gedacht, dass ich glaube, es war vor 4 Jahren und ich habe gedacht, super, dass du das in die Hand genommen hast mit Nur noch eine Reihe und ich heute dein Gast sein darf. Freut mich super.
Das ist richtig schön. Super. Ja, ich habe dich jetzt gerade im Intro schon so ein bisschen vorgestellt, also Tanja von Ito, aber wir wollen natürlich ganz viel über dich erfahren und wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass du jetzt Tanja von Ito bist. Und so ein bisschen kennen wir uns ja schon eine Weile, deswegen so ein paar Sachen weiß ich, aber ganz viel auch noch nicht. Und ich habe gedacht, wir fangen einfach mal ganz von vorne an und das wäre dann so in den 80er Jahren, glaube ich, wo ich gelesen habe, schon in verschiedenen Interviews, dass du dich schon damals, 80er, 90er Jahre mit japanischer Mode irgendwie beschäftigt hast oder zumindest dich das inspiriert hat und interessiert hat. Wie, also hast du schon immer so ein Faible für Japan oder wie kam das so dazu?
Also in den 80ern war ich ein Teenie und damals kamen halt so Designer wie Issey Miyake, Junji Yamamoto und Rei Kawakubo von Comme des Garçons, die waren irgendwie total populär und ich glaube in allen Zeitschriften, Internet gab es ja noch nicht. Und das hat mich völlig fasziniert und dann habe ich so angefangen, mich mit denen auseinanderzusetzen und mich mit Mode zu beschäftigen. Ich wollte eigentlich auch Modedesign studieren und habe eben viel genäht, auch gestrickt und gefärbt und appliziert und gestickt. Also alles, was man machen konnte, habe ich damals gemacht. Und das ist irgendwie dann auch bei mir hängen geblieben und diese Faszination, immer wenn ich an Bücher kam oder es gab halt auch nicht so viel, habe ich versucht, die Sachen zu sammeln und ja, da ist es irgendwie bei geblieben.
Und was hast du dann studiert, wenn du sagst, du wolltest Modedesign studieren, was hast du dann stattdessen gemacht?
Ja, das war in den 80ern, da ist ja die Modeindustrie in Deutschland quasi den Bach runtergegangen und dann haben alle gesagt, oh, studier doch nicht Modedesign, dann musst du nach China gehen. Und dann habe ich überlegt, ob ich freie Kunst oder Kunstgeschichte studiert. Dann habe ich erst Kunstgeschichte studiert und danach Design, also Grafikdesign.
Und dann bist du erstmal so in die Medienwelt abgetaucht, richtig?
Genau, dann fing das Arbeitsleben an und ich habe beim Fernsehen gearbeitet und dann für verschiedene Medienagenturen so damals die ersten digitalen Auftritte gemacht und dann selber eine Medienagentur gegründet im 2000.
Was hast du da genau gemacht? Also was war das für eine Agentur genau?
Das waren journalistische Dienstleistungen im weitesten Sinne und wir haben für die Bundeszentrale für politische Bildung ein Jugendmagazin entwickelt, Fluter heißt das. Das haben wir auch 14 Jahre lang betreut. Es gibt's auch immer noch. Und dann haben wir fürs Goethe-Institut und für verschiedene Ministerien im Prinzip Texte geschrieben oder Internetauftritte im Wesentlichen für politische Bildung konzipiert. Mhm. Als Geschäftsführerin hat man natürlich auch immer viel mit Zahlen zu tun, ist so ein bisschen an den Projekten beteiligt, aber wenn man eine Agentur führt, bleibt leider das Kreative dann manchmal auf der Strecke in der täglichen Arbeit.
Und hast du dann parallel dich kreativ noch? Weil das ist ja wirklich jetzt ganz fernab vom Modedesign oder so, dann hast du dich ja ganz wegentwickelt
Genau, das blieb mein Hobby und das habe ich immer so nebenher gemacht, also mal gestrickt, mal genäht, auch mal gemalt und Lampen gebaut und irgendwas Kreatives musste ich immer tun neben der Arbeit, abends am Wochenende. Und dann hat das im Prinzip auch so in den Nullerjahren wieder mit dem Häkeln und Stricken angefangen. Mhm. Und weil ich so wenig kreativ arbeiten konnte als Geschäftsführerin, habe ich dann irgendwie entschieden, ich möchte nochmal ein Garngeschäft aufmachen. Und weil ich natürlich sehr internetaffin war, wusste ich, dass es in der Welt viele tolle Garne gibt, die es aber in Deutschland überhaupt nicht gibt. Und natürlich auch die japanischen Garne. Damals konnte man über Amazon schon so japanische Bücher bekommen. Da gibt es auch eine ganz tolle Strickdesignerin aus Japan, Setsuko Tori. Die hat mich völlig fasziniert. Und irgendwie war klar, wenn ich ein Geschäft aufmache, möchte ich einfach ausländische Garne und wenn möglich eben auch Garne aus Japan anbieten.
Und hast du dann erstmal viele Reisen unternommen nach Japan? Du musst ja wahrscheinlich erstmal dahin geflogen sein, oder?
Ich habe natürlich das meiste übers Internet gemacht und ich hatte eine japanische Bekannte, die mich mit, ja, im Prinzip den Partner, mit dem wir heute auch noch zusammenarbeiten, irgendwie zusammengebracht hat. Und dann bin ich auch das erste Mal erst nach Japan gefahren, also Ende der Nullerjahre.
Ah, okay. Und dann hast du da verschiedene Spinnereien besucht, oder?
Also wir haben einen Partner und erstmal haben wir den besucht und die haben eben auch eine Spinnerei. Und wir haben ja mit nur 5 Garnen angefangen.
Welche waren das?
Kino, Sensei, die es heute noch gibt. Und Gima war auch relativ früh und dann 2 Garne. Ich glaube, das eine hieß Hotaru. Dragonfly heißt es übersetzt. Das war so ein bisschen mit Glitzer und so Nöppchen. Das gibt's aber nicht mehr. Und dann gab's noch eins, das war Baumwolle, Papier. Ich habe den Namen auch vergessen. Das gibt's auch nicht mehr. Aber Kino und Sensei waren von Anfang an dabei und Gima eigentlich auch ziemlich früh.
Das heißt, also dein Laden hieß ja Handmade Berlin. Ne? Das war so, genau, Café, ja, ja, und Ladengeschäft irgendwie in einem. Also man konnte sich auch bei dir hinsetzen und stricken. Richtig? Ja,
der erste Laden war ganz klein. Der war in der Auguststraße in Berlin. Da konnte man nicht sitzen. Das war nur 50 Quadratmeter oder 40. Und da musste ich nach 2 Jahren raus, weil der Mietvertrag ausgelaufen war. Und dann hatten wir einen größeren Laden am Montbijou-Platz und da haben wir dann auch ein Café oder so eine Kaffeeecke gehabt, wo man sitzen und stricken konnte. Und vielleicht nochmal, um zurückzukommen, wie ich da zu Ito gekommen bin. Es war eigentlich relativ schnell klar, dass so eine Spinnerei nicht einen Laden beliefern kann. Sagen wir mal, ein Laden kauft vielleicht von einer Farbe, einer Qualität 1, 2, 3 Kilo im Jahr. Und das ist für eine Spinnerei natürlich wie soll ich sagen, das können die gar nicht produzieren, so wenig. Und deshalb war relativ schnell klar, dass wir das als Großhandels, als Vertretung für Europa machen müssen, weil wir nicht einfach ein Kilo kaufen können, sondern pro Farbe müssen wir halt Minimum 60 Kilo abnehmen. Und das ist natürlich für ein Geschäft wiederum schwierig, so viel zu verkaufen.
Das heißt, die Marke Ito gab es dann schon oder habt ihr die dann gemeinsam gegründet?
Die haben wir gemeinsam gegründet. Also es gibt in Japan ein paar Geschäfte, die die japanischen Garne verkaufen. Der Markt funktionierte aber ein bisschen anders. Und dann war irgendwie klar, wenn man aus Japan rausgeht, dann muss das eine eigene Marke sein, die klar macht, das sind japanische Garne. Und die werden auch in Japan produziert. Das war irgendwie wichtig dabei, dass das ja eigentlich sofort erkennbar ist.
Dann bist du eigentlich von, also hast du neben dem Geschäft dann damals deinen anderen Job noch gemacht, oder?
Ich habe das Geschäft 2008 gegründet, dann der Großhandel 2009 und die Agentur gab es bis 2014. Also ich habe alles parallel gemacht.
Ja, wie drei Geschäftskonzepte eigentlich in einem. Einmal deine Agentur, dann das Wollgeschäft, das funktioniert auch nochmal anders als im Großhandel.
Ich glaube, ich darf sagen, dass ich keine Kinder habe. Das waren meine drei Kinder. Also das ist einfach eine 80-Stunden-Woche. Ich war aber damals Ende 30, das ging irgendwie noch locker. Ja. Jetzt geht es nicht mehr ganz so locker.
Du hast dann die Agentur irgendwann abgegeben, in dem Fall, ne? Und das Wollgeschäft ja dann, jetzt führst du ja in dem Sinne auch nicht mehr. Also du hast jetzt wirklich nur noch Ito, oder?
Ja, wir haben noch hier den Showroom in Berlin. Da ist aber auch dann unser Büro oben drin. Und der hat ja, man kann da anrufen oder auch vorbeikommen. Wenn wir da sind, sind wir da. Meistens sind wir da montags bis freitags. Und dann kann man auch sich hier im Showroom Sachen angucken und auch Sachen kaufen. Aber das ist nicht mehr in dem Sinne ein Geschäftsbetrieb. Wie er das vorher war, wo wir ja viele, viele Marken geführt haben. Neben Ito hatten wir auch viele andere Garne, um das abzudecken als Geschäft. Und das mache ich nicht mehr.
Ja. Naja, ihr habt ja dann, also wenn du sagst, ihr habt mit vier Garnen angefangen, jetzt mittlerweile habt ihr 33 im Sortiment. Das heißt, du machst ja jetzt mittlerweile, also ihr entwickelt ja auch gemeinsam die Garne, oder? Du kaufst jetzt ja nicht nur noch bestehende Garne ein, sondern so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist es ja häufig auch so, dass du den gesamten Prozess halt mit begleitest. Also wahrscheinlich von der Auswahl der Fasern, aber dann auch über die Farben. Wie lange dauert sowas? Also wie lange dauert es, ein Garn zu entwickeln bei euch?
Ja, das dauert relativ lange. Japan ist ja nicht so nah. Man kann zwar viel hin und her schicken, aber ich bin auch immer von der Arbeitsweise der Japaner begeistert, weil das ist wie ein Handwerk, wie eine Kunst, wie die ihre Garne machen. Und wenn wir was entwickeln, ich sag mal in der Regel, wenn es kurz ist, sind es 2 Jahre. Wir haben aber auch schon mal 4 Jahre gebraucht, um Garn zu entwickeln. Und da sind halt viele Prozesse. Das wird auch von uns testgestrickt. Dann geben wir das auch Leuten. Dann wird vielleicht nochmal was geändert, eine andere Zwirnung genommen, eine andere Stärke, dann muss natürlich die Farbpalette entwickelt werden. Und da geht relativ viel hin und her. Und in der Regel ist es so, ich bin 1 bis 2 Mal im Jahr in Japan, dieses Jahr leider nicht. Ich vermisse es auch sehr. Und in der Regel sind auch die Japaner 1 bis 2 Mal im Jahr bei uns, sodass man wirklich auch vor Ort Sachen besprechen kann. Neue Entwicklungen, Farbpaletten und so weiter.
Ich habe jetzt noch so viele Fragen zu den Garnen. Ich glaube, wir vielleicht tauchen wir als erstes mal in die einzelnen Garne ein. Vielleicht kannst du über jetzt nicht über alle 33, aber über so ein paar mal was erzählen. Also du hast gesagt, fangen wir mal mit denen an, die es schon seit Anfang an gibt, die Sensei zum Beispiel. Also das ist ja so, jetzt mittlerweile gibt es ja wahnsinnig viele Mohair-Seide-Garne. Damals war das, glaube ich, noch nicht so gängig mit dem Mohair-Seide-Garn, oder?
Also es gab schon ein paar Mohair-Seide-Garne. Ich glaube, das Rowan Kitzel Case gibt es wirklich schon ewig. Was das Neue war, war einfach, dass das 40% Seide, 60% Mohair hat und dadurch nochmal weicher ist. Und wir arbeiten, also die Spinnerei arbeitet mit einer Farm zusammen, die auch zertifiziert ist. Das ist eine super Mohair-Qualität.
Ist das in Südafrika oder?
Genau, die ist in Südafrika, die ist zertifiziert, die hat auch Preise gewonnen und ich glaube, das macht einfach auch die super Qualität von Sensei aus. Trotz vieler Mohair-Garne, die es jetzt auf dem Seiden-Mohair-Garne, die es auf dem Markt gibt, denke ich, ist es immer noch eins, was wir super verkaufen und auch eine tolle Farbpalette hat und ich glaube auch die Qualität. Das war so von Anfang an eigentlich so ein bisschen der Erfolgsfaktor bei dem Garn.
Mhm. Die Qualität und auch jetzt heute dann auch diese riesige Farbpalette und der Osaka, den alle stricken wie wild.
Genau, der verrückte Osaka, ja. Aber es ist ein tolles Projekt. Ich habe selber, ich glaube, 4 gestrickt. Mhm. Zu meiner Hochzeit einen ganz weißen und ich habe von den fertigen Schals, die es ja auch gibt aus der Sensei, auch 3 und ich trage die auch hoch und runter und ich finde auch an einem kühlen Sommerabend kann man, weil das ja wie ein Tuch ist, sich das auch gut mal umlegen und ich freue mich über den Osaka-Hype. Ich kann ihn natürlich aber auch super verstehen, weil er mich auch gepackt hat.
Ja. Das war ja, also Sensei ist ja in dem Sinne noch eher so eine Art klassisches Garn, also mit Mohair und Seide ist ja jetzt nicht so speziell. Ihr habt ja wahnsinnig viele unheimlich spezielle Garne im Shop oder im Sortiment. So zum Beispiel eben aus Papier oder Stahl. Was kam da so als erstes dazu? Wie kam es dazu und was ist da so das Besondere dran? Wie wird es überhaupt verarbeitet zu einem Garn?
Ja, ich glaube, die Papiergarne sind tatsächlich eine japanische Spezialität, Eigenart, wie auch immer man das nennen will. Und eines der ersten Garne war eben auch, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es hieß. Also ich habe gerade einen Blackout, aber es war auch ein Garn mit Papier, für uns natürlich super exotisch, aber in Japan gibt es seit über 1000 Jahre Papiergarne und die haben halt tolle Eigenschaften. Ein bisschen, die isolieren im Winter und im Sommer eben, also kühlen sie. Und das ist da gängig in der Kleidung. Und wir werden natürlich auch immer gefragt, kann man das denn waschen? Ja, die japanischen Papiergarne kann man waschen. Und ich fand es einfach super, weil es auch so für Japan steht, die tatsächlich auch hier mit ins Sortiment zu nehmen. Wobei es natürlich etwas schwieriger ist, die in Europa zu verkaufen, weil viele Leute, glaube ich, das nicht so verstehen und eben diese Zweifel haben, kann man das waschen, hält das überhaupt, löst sich das nicht auf und so weiter. Aber ich finde gerade das Washi ist ein tolles Sommergarn. Die Eigenschaften sind auch von der Qualität ein bisschen wie bei Leinen. Das wird halt weicher mit der Zeit. Und man kann die auch super toll mischen. Also ich finde Washi mit Shio oder Washi mit Sensei. Mhm. Die Anke hat ja gerade den tollen Stellen-Pulli top gemacht. Das ist einfach weich. Ich glaube, der Pulli wiegt 92 Gramm und ist eben aus Washi mit Sensei und es ist leicht und trotzdem irgendwie angenehm warm und die Kombi wird halt wahnsinnig weich. Also das finde ich auch immer total faszinierend, wenn man verschiedene Garne zusammen verstrickt, dass es wirklich nochmal eine eigene Haptik entwickelt und nicht einfach irgendwie sich addiert, sondern manchmal auch ganz anders ist, als man erwartet hat.
Und was ja auch so die eigentliche Kunst dieser japanischen Garne ist, die werden ja auch eigentlich gar nicht einfädig verstrickt, sondern die Idee ist immer, die miteinander zu kombinieren, richtig?
Ja, genau. Also ich glaube, heute, 12 Jahre später, ist das gängiger mit dem Garne kombinieren, aber vor 12 Jahren war das eben gar nicht so üblich, dass man Garne zusammen verstrickt. Und natürlich denken dann viele Leute immer, oh, die sind so dünn. Aber wenn man sie natürlich mit einem anderen Garn kombiniert, in der Regel, sag ich mal, stricke ich so zwischen 3 und 4,5 Nadelstärke. Und das finde ich irgendwie auch eine gute Nadelstärke, um die Sachen zu tragen in geheizten Räumen oder auch hier bei uns so in den Breitengraden. Und das war einfach neu, dass man sagt, man kombiniert die Garne. Und da finde ich auch eben, das habe ich schon mal erwähnt, dieses Buch von Setsuko Tori, beziehungsweise 2 Bücher hat die rausgebracht. Die ist eine japanische Strickdesignerin und die zeigt das eben auch toll, wie man die Garne kombinieren kann. Und das hat mich damals eben auch so total fasziniert. Also ich glaube, das erste Buch ist von 2006 und das hat mir nochmal so die Augen geöffnet und mich, glaube ich, damals so kribbelig gemacht auf die japanischen Garne. Hast du Shownotes? Da könntest du das Buch irgendwie verlinken oder beide Bücher.
Ja, ich habe Shownotes, na klar. Das machen wir auf jeden Fall. Also auch die Anleitungen, über die du vielleicht sprichst oder die Garne, verlinken wir alles hier. Mhm,
super.
Das Papier, wie wird es dann zu einem Garn verarbeitet?
Also man muss sich das schon so wie Papier vorstellen. Das sind Bahnen. Also Papier wird in Bahnen hergestellt und die werden dann geschnitten. Also ich finde, bei dem Wagami sieht man das ganz gut, weil das ungezwirnt ist. Ich
nehme
es mal hier gerade in die Hand. Das ist ja, wenn man sich das anguckt, das ist im Prinzip, ein Zentimeter breit oder so, wenn man es so ein bisschen gefaltet, wenn man es auseinandernimmt, ist es so ein Zentimeter breit und das ist quasi eine geschnittene Papierbahn. Also Papier wird auf Rollen gewickelt und dann werden die Rollen geschnitten, so ähnlich wie Tesafilm. Und bei dem
muss aber ja irgendwie noch reißfester gemacht werden, oder?
Genau, es wird gezwirnt. Zwirn ist ja auch bei Wolle, ne? Auch wenn ich vom Schaf die Wolle in der Hand habe, sind das ja Flusen. Beim Papier sind es eben Streifen. Und um Stabilität da reinzubringen, wird's gesponnen, das heißt verdreht. Und genau das Gleiche passiert beim Papier dann auch.
Beim Wagami sieht man ja, dass es Papier ist. Also das sieht man auf der Krone schon, finde ich. Aber beim Washi sieht man das nicht. Was ist denn an dem Washi, wie wird denn das hergestellt? Oder was ist daran anders als beim Wagami? Ist ja, glaube ich, noch ein kleiner Kunstteil, Viskosesystem mit drin, richtig?
Genau.
Beim Washi?
Das muss man sich so vorstellen. Das ist ein Papierstreifen, der gezwirnt wird. Und dann wird er mit einem Viskosefaden noch verzwirnt. Und ich finde ja immer ganz gut, wenn man sowas sehen will, dröselt man einfach mal so ein Ende von einem Garn auf und dann kann man das ganz gut sehen. Ich mache es gerade mal hier, das sehen zwar die Leute dann nicht, aber im Prinzip hast du einen Papierfaden und einen Viskosefaden, die zusammen gezwirnt werden und dann werden davon wiederum zwei Fäden nochmal zusammen verzwirnt. Und das gibt dann diese Struktur, das ist ja so ein bisschen unregelmäßig und das kommt einfach durch das Papier, weil das beim Zwirren nicht ganz so gerade wird wie der Viskosefaden.
Ja, krass, aber da stelle ich mir wirklich, also den Prozess, dieses Garn zu entwickeln, so dass es dann halt auch beim Stricken funktioniert, also beim Handstricken, ist ja auch nochmal was anderes als Maschine stricken, stelle ich mir schon komplex vor. Aber da wissen die Japaner, was sie tun.
Genau, die wissen, was sie tun. Und die Papiergarne, also Wagami zum Beispiel, kann man jetzt gar nicht auf einer Strickmaschine verstricken einzeln. Das wird dann auch eher zum Weben genommen tatsächlich.
Ah, okay.
Wenn das industriell ist ja immer so ein großer Begriff, also wenn das nicht per Handstrick verarbeitet wird, kann man es eben nicht mit Maschine stricken. Das Washi geht auf einer, geht dafür, aber auch das wird gern zum Weben genommen. Und das ist so, ich glaube, diesen Unterschied, ob die Garne jetzt zum Stricken oder zum Weben sind, den macht man in Japan nicht. Ich weiß gar nicht, ob man den hier macht. Bin ich jetzt auch überfragt. Aber in Japan ist es sozusagen, es ist ein Garn. Und was man damit macht, ist demjenigen, der kreativ ist, überlassen, ja.
Ja, ja. Das andere, was ich gucke jetzt hier gerade in meiner Liste an Garnen, das sind so viele, ich habe die auch nicht mehr alle im Kopf.
Darf ich noch ein anderes mit Papier, was ich so faszinierend finde?
Mit Papier,
finde?
Ja.
Das Urogami.
Das Urogami, oh ja, das ist natürlich auch ein ziemlicher Renner im Sommer immer, ne?
Das
Urogami.
Und mit der Wolle. Das ist wirklich eine Kunst, da gibt es auch nur die eine Spinnerei, die das herstellen kann, weil da ist eben ein gezwirnter Papierfaden in der Mitte.
Boah, warte mal, das muss ich mir mal ganz kurz holen, während du das erzählst. Moment.
Ja, der von Wolle umsponnen ist.
Ach so, ich habe eins gefunden, in Gelb.
Sehr schön.
Ja, weil da tatsächlich, also das, ja, erzähl weiter.
Und dann nimmst du mal das Ende und drehst es mal zu dir hin.
Ja.
Und dann müsste eigentlich der Papierkern rauskommen und die Wolle.
Ah ja, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe das zwar auch schon verstrickt. Oh ja.
Das ist das Tolle, weil durch die Wolle kriegt es halt so eine relativ weiche Oberfläche und gleichzeitig hat es diese Kernigkeit, die ja auch in den Strickstücken irgendwie bleibt, dass das so ein bisschen so was Griffiges, Standhaftes hat durch diesen Papierkern.
Und es ist aber auch eben so schön gleichmäßig versponnen, ne? Weil das ist eben das, was es auch so anders macht als beim Washi, wo du eben diese Noppenstruktur, also so ganz feinen Noppen ist jetzt übertrieben, aber dieses Ungleichmäßige hast du ja hier gar nicht. Das ist tatsächlich komplett rund, ja.
Ja, weil eben die Wolle quasi das Papier gelegt wird. Wenn du dir den Papierkern anguckst, der ist auch so ein bisschen geribbelt.
Oh, das kann ich ganz schwer sehen. Ich brauche fast eine Lupe. Hier im dunklen Berlin. Schlechtes Licht. Ja.
Und diesen Papierkern kann man eben auch wieder auseinander drehen und dann würde man einen dünnen Papierstreifen erhalten. Also Papier ist immer aus Streifen gedreht, gesponnen.
Und die Farbe nimmt aber das Papier genauso an wie die Wolle in dem Fall, oder? Das ist ja auch komplett, weil beim Washi ist das ein bisschen, da sieht man, finde ich, dass die Viskose und das Papier nehmen die Farbe so ein bisschen unterschiedlich auf, oder?
Also auch bei dem Origami, ich habe jetzt hier das Balsam, da ist natürlich der Papierkern in einem helleren Petrolton als die Wolle.
Das sieht man nicht,
weil die Wolle außenrum um den Papierkern ist, aber beim Färben nimmt natürlich beides die Farbe an. Ja.
So ummantelt, genau. Ja, nee, worauf ich gerade noch zu sprechen kommen wollte, war das Tezu. Das finde ich nämlich auch so spannend, dieses Edelstahlgarn. Mhm. Also Seide und Edelstahl, wie wird das hergestellt?
Also Edelstahl ist ein Filament, das heißt, man kriegt so ganz, man muss es sich vorstellen wie ein Draht, der aber ganz fein gezogen wird, bis der, ich weiß gar nicht, wie viel Mikron der hat, 60 Mikron oder sowas. Also der ist sehr fein, man kann auch da wieder, und das wird einfach nur mit einer Seide dann gezwirnt. Das heißt, auch da, wenn man wieder dreht, erhält man einen Seidenfaden und den ganz feinen Edelstahlfaden. Und ursprünglich kam das mal so aus der Filtertechnik und wurde dann eben auch so experimentell für Kleidung übernommen.
Aber das ist jetzt kein Garn, mit dem man so einen ganzen Pullover, also sowieso kein Garn, mit dem man einzeln stricken würde, sondern da braucht man auf jeden Fall noch irgendwas dazu. Oder?
Also ganz am Anfang, ich habe da gerne so Schals rausgemacht. Da nimmt man eine Kone und ich weiß nicht mehr, wie viele Maschen. Und dann mit einer Vierernadel strickt man einfach so die Kone zu Ende. Und dann hat man so ein bisschen so einen Effektschal, ja, weil das Material ist ja so, hat so ein bisschen Gedächtnis, also lässt sich so verformen. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz hübsch. Da habe ich auch so 3-4 Schals von. Und für Kleidung, also die...
Dekorativ, oder? Also das ist...
Die sind, ja, die wärmen nicht, die sind dekorativ, ja. Aber ein schöner Effekt. Und bei Kleidung, also wir haben mal so eine Jacke gemacht, da ist oben Baumwolle und unten dann doppelt genommen die Tezu. Und dadurch gibt es einfach so einen faltigen Effekt. Mhm. Und auch die Katrin Schneider hat ja 2 Designs gemacht mit Origami und Tezu, das Purple Coke Shirt und die Purple Coke Jacke, Cardigan. Mhm. Und da finde ich, kommt der Effekt auch ganz schön, weil das hat eben auch diesen leicht, das ist so Wrinkle. Ich finde, Fahrrad hört sich so schlimm an. Wrinkle hört sich nicht so nett an im Englischen. Es hat halt diesen Effekt, dass das nicht ganz glatt ist und dann natürlich diese von durchsichtig und undurchsichtig in diesen Streifen. Also das finde ich auch ein tolles Design und
total,
man kann das auch, ja. Man kann das tragen. Dieses Edelstahl ist ja nicht hart. Das ist ja so dünn. Dass es jetzt nicht wirklich unangenehm ist, es sei denn, man ist vielleicht super empfindlich, dass einen das dann kratzt. Aber ansonsten kann man das durchaus für Kleidung nehmen. Ich habe auch ein paar Kundinnen schon gesehen, die daraus Schmuck machen. Mhm. Aber eigentlich finde ich das für so Shirts, wo man so ein bisschen eben will, dass das so unregelmäßig ist. Ich habe es auch schon mit Sensei zusammen in einem ähnlichen Shirt. Das war in dem Plain-Knits-Magazin, da hatten wir das immer auch so 2 Reihen Tezu und dann Tezu und Sensei doppelt. Und man kriegt halt diesen Effekt, dass es ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich glaube, dafür ist es Garn sehr gut.
Ja, ich habe auch ein Design, ich glaube in meinem 2. Tücherbuch, das ist auch so ein großes Tuch, wo ich auch Sensei mit Tetsu, glaube ich, in dem, also am Rand irgendwie kombiniert habe, was dann auch so ein bisschen faltig macht.
Stimmt, daran erinnere ich mich. Da hast du, ich glaube, Awayuki und Tetsu. Ich weiß es auch nicht.
Ich gucke jetzt gerade nach. Ja, Tetsu, Sensei und Awayuki. Also Sensei und Tetsu so am Rand. Und das Awayuki ist so der Hauptteil.
Ja. Genau, und ich finde eben,
also für, wenn man das, Effekte, ja.
Genau, wenn man das so kombiniert, auch mit Sensei, das bleibt ja total weich. Natürlich, je dicker das andere Garn ist mit dem Tetsu, umso weniger ist der Effekt, aber trotzdem kriegt man noch so einen Effekt, dass man das schön hinziehen kann. Genau, dein Tuchdesign gibt es. Es gibt auch noch zwei Tücher von der Jana Hook. Einmal mit Washi und Tetsu, das ist eins meiner Lieblingstücher, und mit Urugami-Sensei Tetsu, das Tsuru-Tuch. Das andere heißt, glaube ich, Abakata. Das, also Abakata ist das mit Washi. Das, ich finde das mega, das Tuch. Auch da wieder, das hat so ein bisschen eben, dass es so unregelmäßige Oberfläche hat. Und dann mit dem Washi, die Kombi ist auch wirklich toll.
Wenn du jetzt gerade schon Janucke erwähnst, also mit Janucke habt ihr ja sehr viel zusammen gemacht, oder? Oder sie arbeitet viel mit euren Garnen.
Genau, also
sie macht lange. Jetzt im Augenblick ja nicht so viel Designs, aber wenn sie was macht, ist es häufig mit euren Garnen.
Ich kenne sie unheimlich lange, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, seit wann. Und wir machen in der Tat so 2-3 Designs zusammen im Jahr für Tücher. Ich finde auch, sie hat halt einfach tolle Tuchdesigns. Das ist ja auch das, was sie hauptsächlich macht. Tücher und Schals. Und,
ja, und auch immer grade, ganz besonders. Ja, was ganz
genau,
Besonderes.
Genau, jedes Tuch. Sie ist ja so technisch, probiert die wahnsinnig viel aus. Ne? Also auch das Tsuru-Tuch, das, als ich das gestrickt habe, war das einfach nochmal, dass man die eine Masche immer auf eine extra Nadel legt. Das war für mich auch was ganz Neues. Ne? Oder jetzt hat sie gerade frisch am Sonntag das Out Idem. Da macht sie verschiedene Muster einfach mit dem Webstich oder Linen Stitch im Englischen und zeigt einfach nochmal technisch, was möglich ist.
Wow, das sieht irre aus. Ja, schön. Das ist dreifarbig.
Genau, dreifarbig.
Rakuda und Shio,
sie hat immer so Themen, also ich glaube, letztes Jahr war es Brioche, also Patentmuster. Da hat sie viele Designs gemacht, ich glaube, 3 Designs mit unseren Garn. Und die kundschaftet sie einfach aus, die Themen. Und sie ist da immer technisch auch total interessiert, irgendwelche Techniken auszuprobieren oder auszuprobieren, was passiert, wenn man irgendwas macht. Und es macht einfach Spaß, die Sachen machen eigentlich immer Spaß zu stricken, wenn man selber an sowas Freude hat.
Ich mache hier nochmal meine Liste mit euren Garnen auf.
Das letzte war jetzt tatsächlich, wir haben ja Stickgarne in diesem Jahr eingeführt.
Genau.
Und Nähgarn.
Vielleicht erzählst du da gleich auch nochmal mehr dazu, wie das jetzt dazu gekommen ist. Dass du jetzt mal, ihr macht ja immer mehr jetzt so im Bereich Sticken und Stoffe.
Ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung. Wir haben die Kontakte zu den Spinnereien und das Stickgarn, das hat mich auch schon lange angelacht. Ich glaube, ich habe es einfach dann lange Zeit gesagt, nee, nehmen wir noch nicht mit auf für den europäischen Markt, ach, weiß nicht. Und ich glaube, Sticken ist ja im Moment auch total wieder im Kommen und am Boomen. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, die sind so toll. Das eine, das Iki ist ja eine reine Filamentseide, die eben ganz klassisch für Handstickerei genommen wird. In Japan, aber auch in China. Und das kann man toll mehrfädig versticken und die Farben mischen. Und das Nui ist eben tatsächlich auch Nähmaschinen geeignet, also Nähgarn oder Stickgarn. Und das war jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Und da wir die Garne reingenommen haben, habe ich dann gesagt irgendwie, ja, aber wenn man Näh- und Stickgarne hat, braucht man ja eigentlich auch Stoffe. Und dann haben wir uns da auf die Suche nach Stoffen gemacht. Und ja, nächsten Monat werden die Stoffe endlich da sein. Sie sollten schon eher da sein, aber in diesem Jahr ist ja alles etwas anders. Und ja, freue ich mich total. Und bin schon gespannt.
Hast du dann...
ja, es hat einfach zusammengehangen, dass ich dann gesagt habe, gut, wenn wir jetzt die Näh- und Stickgarne haben, dann besuchen wir auch noch mal eine Weberei und gucken, ob das Sinn macht, für uns Stoffe reinzunehmen. Ja, und dann hat eins zum anderen geführt. Und dann haben wir uns auch noch, weil wir ja jetzt Stoffe haben, haben wir uns ja auch noch für japanische Färbemittel entschieden, die wir auch noch mit reinnehmen, mit denen man dann sowohl die Wolle als auch die Stoffe, also die Garne und die Stoffe, färben kann.
Aha, das heißt, ihr habt die Wolle dann quasi auch ungefärbt zur Verfügung und man kann sich die mit den Farben dann zusammenbestellen und selber färben.
Also eigentlich alle Garne, die wir im Sortiment haben, haben ja einen Weißton, den man auf jeden Fall färben kann. Man kann natürlich auch alle anderen Farben überfärben. Und das Universum ist, glaube ich, auch wie beim Stricken endlos mit dem Färben. Was wir nicht machen oder im Moment noch nicht, dass wir die Sachen tatsächlich fertig auf Strängen anbieten.
Ja.
Dass man die dann färben kann. Aber man kann das Weiß bei Kino nehmen und dann nimmt man einen Kochtopf und wickelt sich das darum, dann hat man einen Strang. Und dann kann man das natürlich mit den Farben färben. Und das kann man bei Carré, bei Rakuda, bei Shimo, ich meine, man kann das überall mit den Weißtönen auf jeden Fall machen. Und man kann, je nachdem, wie geschickt man mit Farbe ist, kann man natürlich auch farbige Garne nehmen. Ich habe ja eine, ich habe die gerade hier liegen, ich habe mal so rumprobiert. Ich habe dann das Beige von Asa genommen und mit Blau überfärbt und bin total begeistert von dem Farbton. Ich habe auch Kinjin mal gefärbt. Da hat man dann natürlich das Gold und Silber Glitzer noch und der Grundfarben nimmt eben die Farbe Blau, die ich jetzt gefärbt habe, an. Und ich habe hier so, ich glaube, ich habe nicht alle Farben. Ich habe auch mal die Papiergarne gefärbt. Auch das funktioniert. Ja, und macht Spaß.
Aber wie viele Farben sind es zum Färben?
Also
es gibt zwei Grundfarben oder ja?
Nee, es gibt also wir haben drei Farbstoffe, verschiedene Färbemittel aufgenommen. Das eine, da kann man tatsächlich mit kaltem Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt, ab 30 Grad färben. Das hat 28 Farben. Und ach so tolle Farben, ich bin ja.
Ja, aber kann man das irgendwie schon noch waschen? Oder also ja, fixiert man die Farbe dann und dann kannst du es
Also die wird mit Salz beziehungsweise mit Essig, bei Proteinfaser Essig und bei Pflanzenfasern Salz fixiert. Bei den Pflanzenfasern, also Baumwolle, Leinen und so weiter, gibt es noch einen extra Fixierer, damit das ein bisschen haltbarer wird. Die kalte Farbe, sag ich mal, wird über die Jahre etwas entfärben und das Gleiche, in den gleichen 28 Farben gibt es auch nochmal, um es im Topf ab 80 Grad zu färben. Das ist dann ein bisschen haltbarer und wird aber auch mit Salz für Pflanzenfasern und mit Essig für Proteinfasern fixiert. Und das sind einfach, ich fand die beide toll, weil die einfach zu benutzen sind. Die sind zertifiziert von Ökotex und haben keine, also wir haben das jetzt alles prüfen lassen müssen, um die in die EU zu importieren. Und da muss man eben, hat man für die Farbstoffe keine Auszeichnungspflichten, weil die alle unterhalb von irgendwelchen giftigen Stoffen liegen. Also die sind wirklich super. Mhm. Was wir noch hinzugenommen haben, ist ein Reaktivfarbstoff. Das liegt einfach daran, weil man mit dem toll batiken kann, also Shibori.
An Batik ja habe ich jetzt gerade gedacht. Also weil dies beim Färben denke ich immer sofort an Batik. Das ist doch auch so, was ist das, 80er oder so? Wann hat man so viel gebatikt?
Ja, und ist wieder voll im Kommen. Und in Japan heißt es Shibori. Und das war ja schon immer, ist eine japanische Technik. Die gibt's in verschiedenen Kulturen. Und deshalb musste ich diesen Reaktivfarbstoff auch mit aufnehmen. Der ist dann, da kann man bei 40 Grad, also auch wieder mit Wasser aus dem Wasserhahn färben. Der ist aber ein bisschen so, dass man da schon Handschuhe tragen sollte. Okay. Sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Und die Eco-Dyes, die sind eben wirklich unbedenklich.
Und dieser Reaktivfarbstoff, also wie färbt der denn anders? Also warum kann man jetzt mit den anderen nicht batiken? Also ich muss jetzt so doof fragen, weil ich kenne mich wirklich nicht aus mit Färben.
Man kann mit den anderen im Prinzip auch färben. Der Reaktivfarbstoff ist der reagiert mit der Faser, ist deshalb deshalb heißt er reaktiv, ist deshalb haltbarer. Der ist aber tatsächlich hauptsächlich für Baumwolle, Leinen, also für Pflanzenfasern. Ja. Man kann mit den anderen auch Batiken, die Farben sind nicht ganz so intensiv und auch nicht ganz so haltbar, weil das eben beim Reaktivfarbstoff tatsächlich mit der Faser reagiert.
Okay, aber könnte ich mir jetzt also aus Sensei einen Schal stricken in Weiß und den dann irgendwie batiken?
Klar.
Mit einem dieser Farben?
Mhm.
Okay, krass.
Ja.
Ganz neue Welten. Also erstmal fertig stricken und dann drüber färben.
Genau, also kann man machen, kein Problem.
Okay, ich glaube, es ist jetzt so schade, dass jetzt Corona ist, weil ansonsten müsstet ihr, glaube ich, in eurem Showroom mal so einen Workshop machen.
So einen Färben-Workshop. Ja, das war eigentlich ja alles geplant, aber...
Ja. Das müsst ihr jetzt irgendwie online machen, so mit Video oder so. Wisst ihr? Du kommst da aus der Medienwelt.
Das muss ich mir mal überlegen, wie wir das präsentieren. Also wir wissen ja auch nicht, ob nächstes Jahr die Messe stattfindet.
Ich glaube es nicht, also ehrlich gesagt.
Ja, ich befürchte auch nicht.
Genau, also zumindest nicht so, wie wir es kennen. Also irgendwie anders. Es gab ja neulich schon mal so eine Mail, Rundmail irgendwie von der H&H. So mit irgendeinem neuen Konzept.
Neues Konzept, neue Hallen, größere Gänge.
Ja.
Schauen wir mal. Und naja, im Prinzip ist es jetzt aber so, dass die Stoffe, die Färbemittel, das kommt jetzt mit mehreren Monaten Verzögerung, weil es in Japan eben auch Kurzarbeit gab, dann war es nicht möglich oder war es schwierig, Container zu bekommen. Hatte auch alles mit Corona zu tun. Und deshalb kommen jetzt die ganzen Sachen ein bisschen verspätet bei uns Ende des Monats an. Oder Anfang nächsten Monats. Und dann überlege ich mal, wie wir das schön präsentieren können.
Hast du denn fürs Sticken irgendwie so Designer im Kopf, die Sachen machen, die du uns da so empfehlen könntest? Wo man sich mal, weil ich bin so auch so ein Stickneuling, das jetzt noch nie wirklich gemacht, bis auf als Kind mal so Buchstaben gestickt oder so.
Ja, auch da finde ich, gibt's, wer sich nicht scheut, japanische Bücher, ganz viele. Das Tolle ist ja an den japanischen Büchern, dass die alles mit Bildern und Fotos und Illustrationen macht. Da gibt's tolle Vorlagen. Ich finde, Yumiko Higuchi ist eine tolle Stickdesignerin. Die Bücher sind, glaube ich, teilweise bei Stiebner auch ins Deutsche übersetzt worden. Ich denke, da kann man sich ranwagen. Das sind dann Motive, teilweise aber auch dann kleine Täschchen oder Kissen und so weiter. Und ich glaube, bei den japanischen Stickdesignern kann man sich gute Inspirationen holen. Wir selber haben ein kleines Muster, nur so ein Bambusblatt. Das kann man sich bei uns auf der Webseite, also auf der Ito-Webseite runterladen. Und da müssen wir mal schauen. Ich würde auch gerne nochmal mit Stickdesignern kooperieren. Und es gibt auch eine Kooperation, die aber noch ganz geheim ist. Das ist ja immer das Schlimme, dass so viele Sachen geheim sind, über die wir da nicht reden können.
Wenn ich jetzt aber beispielsweise einen Pullover besticken möchte, würde ich jetzt nicht euer Stickgarn nehmen, sondern sticke ich dann mit dem Garn, mit dem ich gestrickt habe? Oder weil es gibt es ja jetzt auch so vermehrt, habe ich vermehrt gesehen auf Instagram oder so, so ein bisschen im Kommen, dass man so fertige Strickstücke nochmal bestickt.
Genau.
Hast du das auch schon gesehen? Ja.
Habe ich auch schon gesehen und da gab es auch eine, die ihre Jacke, ich glaube, mit Sensei bestickt hat. Also du kannst natürlich das Garn nehmen, mit dem du gestrickt hast. Wenn du aber willst, dass die Stickerei hervorsticht, nimmst du eigentlich ein anderes Garn. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel, wenn du mit Sensei gestickt hast, Serishi nehmen oder Shio, damit du gegen diesen Flauscheffekt dann glatten oder mit der Seide einen glänzenden Effekt hast. Ich glaube, dadurch sticht die Stickerei mehr hervor. Man kann natürlich auch das gleiche Garn nehmen. Ich glaube, das war jetzt auf dem neuen Making sein. So Handschuhe, die mit so Blüten bestickt waren. Ich glaube, da haben sie das gleiche Garn genommen. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Aber es muss, also wenn es nicht das gleiche ist, muss es dann dicker sein? Damit es hervorsticht? Ja, auch schon, oder? Also einen dickeren Pulli jetzt mit Sensei zu besticken? Oder wobei geht auch, man muss dann einfach nur mehrfach
den gleichen Garn ja auch mehrfach doppelt oder dreifach
machen. Oder dreifach so.
Genau. Ja, genau. Also Ich glaube, da ist der Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Einfach
wie immer,
umprobieren.
Es gibt kein richtig oder falsch, genau.
Genau, und es gab ja jetzt auch viel, glaube ich, so Sachen, wo einfach nochmal so in die Maschen gestickt wurde. Sind auch so ein paar Bücher rausgekommen, dass man irgendwie so Linien betont und da einfach nochmal beim Rippenmuster oder so irgendwie Sachen betont, ohne dass das jetzt Motive wie Blumen oder irgendwas sind.
Also was ich wirklich eigentlich schon seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren immer mal wieder überhaupt mal ausprobieren möchte, aber nicht dazu komme eigentlich, wäre Weben. Also so richtig schöne, breite Schals zu weben, finde ich auch total toll. Aber ist halt nochmal so ein extra Hobby.
Ja. Ich habe mir mal so ein, ich hab mir so einen Schwulwebrahmen gekauft, der kostet, ich glaube, 24 Euro. Und da habe ich da habe ich im letzten Jahr mal so ein paar Sachen drauf gewebt. Ich meine, es ist halt ein bisschen schwieriger, das so ganz gerade zu kriegen. Und mit dem, man muss das ja alles so händisch machen. Natürlich ist ein Webrahmen mit Tritten auch schön. Ich wollte letzten Sommer auch einen Webkurs mal machen, habe ich dann aber zeitlich nicht geschafft. Und diesen Sommer ging es ja nicht. Also, ich bin dabei, wenn du webst.
Ja, ich habe mir dann mal angefangen, mich mit Webrahmen zu beschäftigen. Und es gibt auch auf YouTube, aber fällt mir auch gerade nicht ein. Es gibt doch auch so eine, die so ganz bekannt ist für ihre YouTube-Videos zum Thema Weben. Also wir suchen das hinterher raus und verlinken das dann. Mhm. Die habe ich mir eine Weile mal auch vor uns zurück. Die hat bei Makerist auch so einen Webkurs so einen Videokurs gemacht.
Okay, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Fällt mir auch gerade nicht ein. Also es ist super spannend, aber es ist wirklich echt nochmal ein extra Hobby. Muss man sich überlegen, dann kommt man halt nicht zum Stricken.
Ja, und also ich habe jetzt mit dem Schulwebrahmen gemerkt, ich mach's, war okay, aber ich glaube, ich kaufe mir keinen Webrahmen, denn ich merke jetzt mit den Stoffen, also ich habe auch ein bisschen jetzt genäht dieses Jahr, diesen Sommer. Und das hat mir total Spaß gemacht. Das hatte ich lange nicht getan. Das habe ich irgendwie eben damals in den 80ern, habe ich, glaube ich, mehr genäht als gestrickt. Und das hat mich gerade wieder so ein bisschen gepackt. Und mit dem Färben fand ich jetzt auch irgendwie super. Mal gucken, ob das ein regelmäßiges Hobby wird oder so gelegentlich. Und Weben habe ich jetzt gerade wieder so ein bisschen ad acta gelegt. Aber wer weiß, das kann auch in 2 Jahren wiederkommen. Und ich finde es aber auch okay. Es sind ja Hobbys. Und ich glaube, die darf man genießen und da darf man auch mal wechseln zwischen den verschiedenen Fasern und Fibercrafts, Handarbeit finde ich immer so ein blödes Wort, aber zwischen den verschiedenen Handarbeiten.
Hört sich so verstaubt an, ne? So ein bisschen altbacken, ja. Handarbeit. Ja. Und habt ihr dann neues Garn auch im Aussicht? Weil da hattest du auch schon mal was erwähnt, aber ist das eher nochmal in den Hintergrund gerückt oder entwickelst du da gerade irgendwas?
Das wird entwickelt, aber ich muss auch wieder sagen, in diesem Jahr war das nicht so richtig möglich, da wirklich einen Schritt weiter zu gehen. Und wir hatten überlegt, das zur nächsten Messe vorzustellen. Jetzt wissen wir gar nicht, ob die stattfindet. Und wahrscheinlich, also es ist in Arbeit. Wann es genau rauskommt, kann ich noch nicht versprechen. Was wir so gar nicht gesagt haben, mir war das neben dem, was die Japaner toll machen, ist mir natürlich auch immer noch mal wichtig zu sagen, das ist ein erste Weltland. Also wir produzieren dort zu Standards wie in Deutschland oder in der Schweiz. Und das war mir immer wichtig. Man muss sich da um Produktionsbedingungen keine Sorgen machen. Es dürfen keine Schwermetalle in Färbemittel wie auch in der EU verwendet werden. Mhm. Wasser wird recycelt beim Färben. Also das ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass wir wirklich in einem ersten Land produzieren und das einfach auch nochmal mehr als Fair Trade ist. Wir zahlen nicht jemandem, der normalen Euro am Tag verdient, jetzt 5 Euro am Tag, sondern die Löhne sind in Japan wie bei uns. Und es ist mir auch so ein Anliegen, dass diese Textiltradition erhalten bleibt. Irgendwie, ich bin da so ein bisschen auch Ambassador, Botschafter für die japanischen Garne und auch für die japanische Textilherstellung. Leider haben wir halt in den 12 Jahren auch erlebt, dass Firmen pleite gegangen sind, weil diese teure Produktion eben auch nicht mit Billigproduktion konkurrieren kann. Und ja, das ist mir irgendwie auch nochmal wichtig zu sagen, die machen tolle Garne. Das sind Garnkünstler aus meiner Sicht, die Spinnereien und die Entwickler. Und ich hoffe, dass wir das noch lange machen können und hier auch Fans nochmal finden können.
Absolut. Und ihr arbeitet ja, ihr arbeitet ja auch mit wirklich Familienunternehmen zusammen. Das sind jetzt keine irgendwie großen, weiß nicht, Großkonzerne oder irgendwas, sondern das sind viele Einzelne. Und ich habe auch irgendwo gelesen, ihr habt sowas, ein Netzwerk aus sehr vielen Partnern. Also ich glaube sowas wie 30, 40 habe ich irgendwo gelesen, richtig? Also genau, viele Partner, also mit denen ihr zusammenarbeitet. Und das sind sehr viele Familienunternehmen, die dann wiederum natürlich auch immer vielleicht oder auch das Nachfolgeproblem haben können, oder wenn die Kinder dann eventuell nicht mehr in diese Welt der Garne einsteigen wollen, weil es immer schwieriger wird, zu den Konditionen zu produzieren, wo man wettbewerbsfähig bleibt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das eine Herausforderung
ist. Ja, genau, das darstellt. Ist auf jeden Fall ein Thema. Und wie gesagt, also ich glaube, 3 Firmen sind in den letzten 12 Jahren haben geschlossen aus, entweder weil sich das wirtschaftlich nicht mehr gelohnt hat oder keine Nachfolge gibt. Und es sind alles tatsächlich Familienunternehmen. Also von, sag ich mal, 3 bis 30 Mitarbeitern. Also keine Riesenfirmen, sondern wirklich kleine. Und es sind unterschiedliche Firmen, weil eine kleine Spinnerei, die ein Worsted Garn her, also ein Kammgarn herstellt, hat andere Maschinen als eine Spinnerei, die Streichgarne herstellt. Und für Baumwolle ist wieder ein bisschen anders. Und auch die Färbereien, also eine Spinnerei hat nicht gleichzeitig eine Färberei, sondern die lässt, das Garn wird woanders gefärbt. Und teilweise wird es auch woanders gezwirnt, weil auch nicht jede Spinnerei dann eine Maschine hat, um das zu zwirnen. Also es ist ein Komplex an Unternehmen, die da beteiligt sind. Und wir kennen die alle, wir sind ja jedes Jahr in Japan, besuchen auch alle Unternehmen und das sind persönliche Beziehungen, die sogar so weit gehen, dass eben Leute auch zu unserer Hochzeit eingeladen waren und gekommen sind. Also das sind wirklich persönliche, langjährige Beziehungen.
Habt ihr denn dann als Ito noch jemanden vor Ort, der da so
die Fäden zieht? Ja, wir haben einen Partner vor Ort, der dort die Fäden zieht. Genau.
Das ist der, den ihr dann auch so 2-3 Mal im Jahr dann seht. Also genau. Wenn der dann auch herkommt.
Ja. Genau, ja.
Ja.
Wobei auch spannend. Von anderen Firmen die Leute kommen auch mal, also die Nadeln, Ito-Nadeln, die wollten uns eigentlich jetzt dieses Jahr auch besuchen. Da fahren wir natürlich dann auch, vor Ort fahren wir auch zu den verschiedenen Firmen, aber genau, es gibt einen Hauptpartner.
Was ich auch fragen wollte, ich habe irgendwo gelesen, dass ihr oder dass diese Woolenspun, also kannst du vielleicht mal den Unterschied erklären zwischen Woolenspun und Worsted-Spun Garnen?
Also, Woolen wird im Deutschen Streichgarn genannt und Worsted ist ein Kammgarn. Und das heißt, das Kammgarn, wie es sagt, wird gekämmt und zwar läuft das durch, läuft der Vlies, also das Top, durch ganz viele Maschinen, die das immer wieder kämmen. Dadurch liegen die Fasern parallel und werden danach versponnen. Dadurch, das Garn ist glatter, ein bisschen haltbarer, aber auch ein bisschen härter, würde man sagen. Blödes Wort, glaube ich, nicht missverstehen. Aber es hat eine andere Konsistenz und beim Streichgarn wird es eben nur mal kadiert, also geht auch durch so eine Art Bürste hindurch und dann wird aus dem Vlies das Vorgarn gesponnen, das dann nochmal richtig gesponnen wird. Die Fasern liegen eben nicht ganz so parallel, sondern ein bisschen kreuz und quer und können dadurch mehr Luftpartikel einschließen und sind bauschiger und wärmer, da sie die Luft darin halten, sind sie ein bisschen wärmer. Und beim Waschen blühen in der Regel eben die Streichgarne, also die Woolenspun, nochmal schön auf. Also das kennt man ja macht seine Maschenprobe und es sieht so ein bisschen fitzelig aus und dann packt man die in Wasser und dann werden die Maschen ganz dicht und bauschig. Das ist eigentlich der Charakter von Hohlenspun, also von Streichgarn.
Das ist gut, dass du das nochmal sagst mit dem Waschen, weil ich sehr häufig, es gibt häufig Kundinnen, die ihre Stricksachen gar nicht waschen nach dem Stricken. Ich würde dann immer sagen, das müsst ihr unbedingt machen, weil das Maschenbild, also es verändert sich einfach je nach Garn nochmal total, wenn man es wäscht und dann trocknet. Und viele wissen das aber gar nicht, machen das gar nicht und ketten ab und tragen die Sachen gleich.
Naja, irgendwann müssen sie ja waschen, aber ich empfehle
irgendwann dann schon, genau, ganz neues Strickstück dann auf einmal in der Hand.
Ja, also ich empfehle auch immer waschen, 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 weil es macht jedes Garn, auch ein Kammgarn wird dadurch schöner. Die Maschen entspannen sich. Durch das Stricken ist ja auch Spannung auf dem Garn. Ne? Der wird ja um den Finger gewickelt und die Nadeln und das, da wird ja dran gearbeitet. Und das bleibt im Garn. Und wenn man es wäscht, wäscht man quasi die Spannung raus und das kann sich alles ein bisschen entspannen. Deshalb natürlich auch immer die berühmte Maschenprobe und die auch waschen, weil beim Entspannen kann ein Garn sich auch verändern. Die Maschenprobe kann sich verändern. Es kann länger, breiter, enger, kürzer werden. Also macht es schon Sinn. Auf jeden Fall denke ich, dass jedes Garn mit dem Waschen schöner wird.
Mhm. Und es macht auch Sinn, die Maschenprobe zu waschen, damit man, weil häufig ist es ja auch so, die gerade bei euren Garnen ist es so, die Leute bestellen das und haben das dann, halten das dann in der Hand und denken sich so, was kann ich denn jetzt damit stricken? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Oder auch bei diesem Papiergarn, dass das dann beim Stricken vielleicht erstmal so ein bisschen hart wirkt und ja dann mit der Wäsche irgendwie sich nochmal total verändert. Ja. Das heißt, sag ich auch immer, ihr müsst eure Maschenprobe unbedingt einmal waschen, weil dann merkt ihr, wie es, ja, was ist dann am Ende wirklich so, wie es sich entfaltet. Das ist für häufig nicht so klar. Ne?
Ich glaube, was viele Leute auch so ein bisschen unterschätzen, die Garne wirken ja sehr dünn. Ich habe hier gerade das Kino stehen. Ich stricke das Kino mit einer Dreiernadel und auch das ist ein Streichgarn, also Hohlenspun, die Seide. Ja. Und auf der Krone, wenn die Garne auf der Krone gewickelt sind, wirken die irgendwie noch mal dünner und härter, was ja klar ist, weil da ein dicker Pappkern drin ist, gegen den die gewickelt werden. Aber wenn ich jetzt das Kino mit Dreiernadeln stricke und wasche, auch selbst die Seide entspannt sich und bauscht sich nochmal auf. Und auch bei Shimo oder Rakuda, da nehme ich eine 3,3 bis 3,6er Nadel, also gar nicht so eine kleine Nadelstärke. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt, dass durch dieses Wickeln auf Kone irgendwie scheint das Garn dünner auszusehen für viele Leute, als wenn ich es auf so einem knautschigen Knäuel habe.
Und warum wickelt ihr die Garne auf Konen?
Oh, das musst du mal in Japan fragen. Auch in Europa werden alle Garne auf Konen gewickelt, wenn sie gesponnen werden und danach gezwirnt werden. Und warum sich jetzt hier Knäuel mehr durchgesetzt hat, keine Ahnung.
Welches ist denn dein Lieblingsgarn?
Die Frage habe ich ja befürchtet. Ich liebe sie alle. Es ist wirklich für mich schwer zu sagen, welches mein Lieblingsgarn ist. Eine meiner Lieblingskombis ist immer noch Kino und Sensei. Und heute habe ich an Shimo und Sensei, auch eine wunderbare Kombination. Also ich finde das ganz schwer. Ich trage natürlich auch gerne Kaschmir, Karre ist toll. Es kommt auch drauf an, was es sein soll. Ich habe ja auch den Notenpulli von der Anke Strick aus Rakuda gestrickt. Wir haben das ja auch nochmal neu aufgelegt. Und da fände ich jetzt irgendwie ein Flauschgarn blöd für so ein Muster, Norweger Musterpulli, sage ich jetzt mal, oder Feralpulli. Da ist Rakuda ein tolles Garn, das ist klar, da kommt das Muster super raus, das könnte ich mit Sensei oder mit einem anderen Garn nicht erreichen. Jetzt die Jacke, die ich anhab in Shimo und Sensei, die wäre nicht so kuschelig.
Was ist das für eine Jacke?
Das ist die Shibafu, auch eine Kooperation mit Anke. Eine Strickjacke, die haben wir, glaube ich, letztes Jahr rausgebracht. Ich meine, Shibafu. Ich sag's dir nochmal, wie es heißt.
Yubari?
Ach, Yubari, danke. Shibafu ist das Kissen.
Ja. Genau, Sensei and Shimu. Ja, die ist schön. Ja.
Die ist toll. Und dann habe ich noch einen Schal aus Awayuki. Den liebe ich auch. Das ist ja auch so ein Strickset. Das Yamagata-Strickset. Und klar könnte ich mir auch einen Schal aus Yomo anziehen, aber der wäre halt dick und schwer. Und ich finde, das ist so, was will ich mir stricken? Worauf habe ich gerade Lust? Insofern ist es wirklich schwierig zu sagen, ein Lieblingsgarn. Ja. Und genauso schwierig ist es zu sagen, eine Lieblingsfarbe. Ich bin nicht Team Blau, sondern ich habe auch keine wirkliche Lieblingsfarbe. Ich finde Farben toll und das hat mit Stimmung zu tun, was für einen Effekt ich haben will, wozu ziehe ich das an und so weiter. Also auch da finde ich es ganz schwierig zu sagen, Lieblingsfarbe.
Machst du selber Designs eigentlich auch noch im Moment?
Wenig. Also ich habe natürlich immer, kennst du ja auch, 1 Million Ideen und würde gern mehr machen, aber zeitlich schaffe ich das nicht. Ich mache noch ein paar und bin auch gerade an einem, das hoffentlich dieses Jahr noch rauskommt, beziehungsweise zweien, die vielleicht dieses Jahr noch rauskommen.
In Zeitschriften dann oder
im Ravelry? Nee, die mache ich ganz exklusiv für Ito.
Ah ja, also finden wir dann bei Ravelry.
Ravelry, genau.
Wahrscheinlich, genau. Mhm. Ich habe nämlich, also ich erinnere mich, dass ich glaube ich das erste Mal bei euch reingekommen bin und dann da die Treppe hoch in eure Büroebene sozusagen, war ich so krass beeindruckt von dieser Pinnwand, die du da rechts an der Wand hast, mit den vielen kleinen Maschenpröbchen und Designideen. Und daraus abgeleitet, ich habe ja hier auch so eine kleine Pinnwand bei mir im Büro, also lang nicht so groß wie deine. Aber es fand ich so toll, es ist so inspirierend, wenn man so jeden Tag auf diese Pinnwand guckt. Selbst wenn nichts Fertiges draus wird, weil man keine Zeit hat, das ist doch trotzdem irgendwie schön.
Ja, du, das ist super, die habe ich auch noch. Das sind ja insgesamt 5 Pinnwände. Und ich wechsle die auch. Wahrscheinlich wie bei dir, ich mache unheimlich viele Waschenproben, weil mich dann irgendwie eine Farbkombi, eine Garnkombi oder sowas interessiert. Aus vielen werden keine Projekte. Und auch jetzt ganz viel an meiner Pinnwand, was ich gemacht habe. Ich habe Awayuki mit Nui bestickt, mit der Nähmaschine. Das hat totalen Spaß gemacht. Und da habe ich auch einen Yamagata-Schal eben, einen fertigen Schal habe ich da auch bestickt. Und die Sachen, so Pulpchen, hatte ich eine Maschenprobe von Awayuki und habe mal ausprobiert, wie das mit dem Sticken geht. Und auch die neuen Stoffe. Ja, aber
das musst du dann... Das
hängt da.
Wie funktioniert das? Das musst du dann, also wenn du aufs Awayuki eine Maschenprobe hast, dann musst du die mit einem speziellen Papier belegen, dass du das dann besticken kannst. Also legst du ein Papier drauf und bestickst es mit der und drunter wahrscheinlich auch und bestickst es dann mit der Maschine oder wie funktioniert das?
Ganz genau. Also ich habe einen wasserlöslichen Klebevlies genommen, habe dann da die Strickprobe drauf gemacht und dann habe ich oben einen wasserlöslichen Vlies, der nicht klebt, auf den habe ich das Muster, was ich sticken wollte, aufgemalt und dann unter die Nähmaschine mit dem Freihandfuß und dann das Muster nachgestickt. Und es macht total Spaß, auf Strick zu sticken mit der Maschine.
Ja. Ja, also das könnte ich mir tatsächlich auch noch mehr vorstellen als jetzt von Hand, was einfach auch schneller geht. Aber das habe ich noch nie gemacht. Das ist ja dann, da musst du wahrscheinlich so auf Freihand einstellen.
Ja, genau.
Und hast einen anderen, habe schon ewig nicht mehr genäht. Also das brauchst du einen anderen Fuß. Den hätte ich, glaube ich, sogar, so einen Stickfuß. Ne?
So Freihand, genau,
ich weiß nicht, Stopffuß. Okay. Ja, spannend.
Bei 4 Maschinen dabei, ja. Und das macht total Spaß. Also
das glaube ich. Oh, jetzt auch so ein Schal, das könnte ich mir echt auch gut vorstellen. Toll.
Und erinnerst du dich, du warst doch mal hier, ich weiß gar nicht, im Sommer oder Frühjahr, diesen Schal, den ich genäht habe mit Kinu, der so total dünn und weich ist. Da habe ich einfach die Fäden von Kinu auch auf dem wasserlöslichen Stickvlies gelegt.
Ja. Und dann einfach. Ach doch, wo du so.
Und das ist ja nochmal, das gibt ja nochmal einen ganz neuen Stoff, der anders ist als Weben, anders als Stricken, anders als Häkeln.
Erklär doch mal kurz, wie du es gemacht hast.
Also ich habe Kinu genommen und habe einfach so einen wasserlöslichen Klebestickvlies, muss man sagen. Also der hat eine Klebeoberfläche. Und da habe ich dann die Kinofäden draufgelegt, so in 2 Meter Länge. Das dauert ziemlich und so ganz dicht beieinander. Dann habe ich oben auch.
Das dauert ziemlich, ist gut. Also ich habe ja einzelnen Fäden in 2 Meter Länge nebeneinander gelegt. Das kann ich mir vorstellen. Das ist schon ein bisschen eine Fusselarbeit.
Ja, ist es. Aber das Ergebnis ist rewarding. Also dann habe ich oben auch nochmal den Vlies draufgelegt und dann habe ich einfach so ein Muster in einmal 1 Zentimeter Raster drüber genäht mit der Nähmaschine, damit die Fäden aneinander halten. Und der
Waren das nicht auch so Kurven? Hast du nicht auch so Kurven? Auch oder was war was anderes? Ja.
Das war das Masaki-Garn, da habe ich ein Tuch, da habe ich die Fäden auch nebeneinander und dann habe ich dieses Circle of Life-Muster oder wie heißt das, Lebensbaumuster, also diese überschnittenen Kreise habe ich darauf gestickt. Aber eben vorher tatsächlich die Fäden nur nebeneinander gelegt und mit dem Stickvlies fixiert.
Und das heißt, wenn wir jetzt also das Garn haben, also Kino war das erste, da, also wir brauchen das Garn, wir brauchen diesen Stickvlies, wo kriegen wir den her? Den gibt's ja nicht bei euch.
Nee, den gibt's bei Freudenberg, ist glaube ich die deutsche Firma, die den herstellt. Gibt's auch von amerikanischen Herstellern.
Okay, Solo, es gibt's klebend und nicht Solo.
Genau, Solofix ist glaube ich das Klebende, wegen Solo heißt auflösen fix. Und fix kleben. Mhm. Und den gibt's auch noch mal nicht klebend und gibt es von verschiedenen Firmen.
Kommt der auf der Rolle?
Kommt auf der Rolle, genau. Kann man meterweise kaufen, wie Stoff. Und dann der Klebende, der hat so ein...
Boah, Tanja, das ist ganz schlimm. Du hast mich gerade voll angefixt. Das, ja. Weil das Coole finde ich daran, ich meine, das ist, weißt du, man muss halt nicht stundenlang, es ist ja irgendwie, hat es was von einem gewebten Schal, aber es ist, du musst halt nicht stundenlang weben. Also klar, du musst halt stundenlang die Fäden hinlegen. Das sitzt nicht irgendwie schneller oder so, aber es hört sich toll an.
Also schneller ist es nicht, aber der Stoff ist nochmal anders als gewebt. Der ist halt noch dünner und ich finde, der hat so einen wahnsinnig tollen Fall. Und das sind einfach so Sachen, ich glaube, wenn man kreativ ist, dann probiert man immer rum. Ich habe das Gleiche hier nochmal mit Gima hängen. Das hat aber eher so ein bisschen was von einer Bambusmatte. Also es gefällt mir nicht, aber bei dem Kino ist es total schön. Und natürlich solche Sachen probiere ich immer aus. Nicht aus allem wird wirklich ein Projekt, bei manchem wird eins raus. Wir haben ja auch alle nicht die Zeit, wirklich aus allem Projekte zu machen, was uns einfällt.
Und sag bitte nochmal ganz kurz, also jetzt sind wir dann auch gleich wirklich bei der letzten Frage, aber den Unterschied zwischen dem Iki und dem Nui. Also du hattest vorhin schon kurz darüber erzählt, aber wenn wir jetzt hier über das Sticken auf diesen Schal sprechen, welches würdest du da nehmen? Warum?
Nui, weil... Also Iki geht auch in der Nähmaschine. Ich habe nicht so eine tolle Nähmaschine. Da bildet das manchmal unten Nester, weil das eine Filamentseide ist und die ist nicht gezwirnt. Mhm. Und dann kann sich der Faden ein bisschen auflösen. Und die Nui ist ja tatsächlich ein Nähgarn. Das ist aus gesponnener Seide und gezwirnt. Und das kann ich super in der Nähmaschine als Ober- und Unterfaden benutzen. Und das Iki, also da würde ich... erstmal probieren, ob es geht. Bei mir geht's leider nicht so gut. Ich hab's nochmal auf einer anderen Maschine probiert, da ging's dann besser, aber auf meiner Nähmaschine will das nicht richtig. Deshalb nehme ich das Nui, weil das einfach Nähmaschinen geeignet ist. Das Iki ist tatsächlich tendenziell eher ein Handstickgarn als Filamentseil.
Und es sind ja irre viele Farben von der Nui, oder?
Ja, ich glaube 64. Iki hat 32.
Wahnsinn. Ja, toll. Das haben wir gleich schon wieder eine neue Idee. Bestimmt unsere Zuhörerinnen auch. Ganz viele neue Ideen. Ja, die letzte Frage, die ich eigentlich noch hatte, war, was du an Projekten gerne strickst. Aber ehrlich gesagt, die kann ich mir auch sparen, weil du machst einfach so alles, worauf du hast wahrscheinlich viel zu viele Ideen und fängst irgendwas an. Das kann dann entweder ein Besticken eines Schals sein oder der nächste Cardigan oder einfach ganz viel Maschenproben und irgendwie, ja. Es gibt jetzt nicht nur Strickjacken oder nur das, sondern einfach das, worauf du gerade Lust hast.
Ne? Genau, was ich nicht stricke, kann ich sagen, das sind Socken. Das habe ich irgendwie kein Fan von. Ihr seid ja jetzt irgendwie im Sockenfieber. Ist bei mir
so ein bisschen, genau. Also ich bin jetzt auch nicht im Sockenfieber im Sinne von, dass ich jetzt nur noch Socken stricke, aber ich habe Socken so ein bisschen als Projekt für mich entdeckt. Allerdings muss ich trotzdem sagen, dass ich glaube, mein allerliebstes, also ich finde ja immer so Sockenprojekte sind für viele Stricker so dieses Nebenbei-Projekt, was man hat halt immer noch eine Socke irgendwie auf den Nadeln, die man überall mit hinnehmen kann. Das ist für mich nicht so. Das wäre für mich eher einfach mal noch ein Osaka oder so, weil wir stricken ja den Osaka neuerdings alle in Runden, damit wir nur noch rechts stricken müssen und keine Rückreihen mehr haben. Und das ist so ein perfektes Mitnahmeprojekt, weil das kannst du wirklich überall rausreihen, mal eben noch so ein paar Maschen und musst überhaupt gar nicht nachdenken. Und das sind Socken für mich halt nicht. Also da muss ich doch nachdenken. Da kommt halt irgendwann die Ferse und dann weiß ich nicht. Genau. Aber ich finde jetzt Socken tragen schon toll und sie dann selbst gestrickt zu haben, ist auch toll.
Ja, ich habe eine Tante, die mir jahrelang jedes Jahr Socken gestrickt hat. Ich liebe auch gestrickte Socken, aber ich stricke sie einfach nicht gerne. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Ich habe, glaube ich, bei mehreren nur einen Socken hinbekommen.
Genau.
Ich glaube, ich habe auch schon mal zwei hinbekommen. Aber irgendwie, ja, wäre jetzt nicht mein Go-To-Projekt. Dafür gibt es so viele andere tolle Sachen. Ich finde halt wirklich auch Oberteile, wenn es um Stricken geht, wirklich Oberteile toll, Pullis, Jacken. Und für mich wäre auch das Nebenbei-Projekt immer irgendwie ein Schal oder ein Tuch, der nicht so kompliziert ist. Osaka in Runden habe ich noch nicht probiert. Ich habe ja keine Angst vor linken Maschen, weil ich stricke ja so komisch. Ich ziehe die linken Maschen unten durch, dadurch liegen bei mir die rechten Maschen auch in Anführungsstrichen falsch rum.
Die rechten Maschen immer verschränkt, oder?
Nee, ich stricke sie durch das hintere Maschenglied, das bei mir auch hinter der Nadel liegt. Mhm. Und dann sind die nicht verschränkt. Wenn ich vorne einsteche, wären die verschränkt. Aber man nennt das Combined Knitting. Scheint auch sowas zu sein, was es öfter gibt in Deutschland. Aber es gibt wohl auch kulturell so Unterschiede, dass manche die linken Maschen eben unten durchstricken und manche auch die rechten Maschen wickeln, wie du wahrscheinlich die linken Maschen irgendwie wickelst. Also man kann es unterschiedlich stricken. Ich habe keine Angst vor linken Maschen.
Also ich habe mal gehört, dass die linken Maschen dann eben, also es ist gerade für Leute, die halt Probleme mit der Fadenspannung haben bei den linken Maschen, ist diese Art, wie du sie strickst, einfacher, weil dann weil der Faden dann irgendwie besser gespannt ist.
Genau, der ist kürzer, der Weg. Und ich habe auch ein super glattes Strickbild.
Ja, das glaube ich. Also ich müsste das mal probieren, weil ich habe nämlich, deswegen stricke ich halt auch so ungern linke Maschen. Also ich habe dieses Problem jetzt mittlerweile umgangen, das Problem nämlich, dass meine Rückreihen dann halt immer lockerer gestrickt waren als die Hinreihen. Also die rechten Reihen sind fester als die Rückreihen und dadurch entsteht dann, wenn du die Rückseite anguckst, ne, so ein ungleiches Bild. Und deswegen stricke ich häufig jetzt linke Reihen mit mehrfacher Wicklung um den Finger, damit dann der Faden fester gespannt ist. Das ist dann so mein Umweg. Aber in Runden ist es noch einfacher.
Aber vielleicht wäre das wirklich mal eine Idee zum Ausprobieren. Ich meine, sich was Neues anzugewöhnen, ist dann auch immer blöd. Aber die Fadenspannung ist tatsächlich besser und du kannst ja deinen Strick auch lesen. Du weißt dann, dass du hinten einstechen musst, um eben nicht eine verschränkte Masche zu erhalten.
Genau.
Und wenn du dann ab oder zunimmst, musst du auch ein paar Sachen anders machen, als wenn die Maschen andersrum liegen. Also, aber da du das kannst, sollte es kein Problem sein.
So in Zopfmustern und so wird es dann halt irgendwann kompliziert, oder?
Ja, ich finde es nicht kompliziert, weil ich noch nie anders gestrickt habe. Man muss einfach nur wissen, was man tut. Für einen Anfänger, der nicht sein Strickbild noch nicht lesen kann, glaube ich, da ist es schwierig, das zu verstehen. Aber du kannst es ja. Insofern wäre es eine Möglichkeit, das auszuprobieren.
Probier es mal aus. Ja, jetzt, also ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Vor allen Dingen, ich muss jetzt aber leider, Tanja, ich muss mich verabschieden, weil ich muss jetzt unbedingt dieses Vlies da kaufen und dann mein Kino bereitlegen und dann planen, was ich da drauf sticke. Das hat mich jetzt total angefixt. Mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Und, ja, Marissa, vielen Dank für die Einladung und für das wirklich tolle Gespräch.
So, jetzt habt ihr bestimmt genau wie ich die ein oder andere Projektidee dazu gewonnen bei diesem tollen Gespräch. Wie immer würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast teilt in den Insta-Stories auf Instagram und Co., wo ihr halt so unterwegs seid, und wenn ihr uns vielleicht zeigt, was ihr gerade strickt, während ihr uns gehört. Macht's gut, bis bald.